Liebe Irmtraut, du hast dich geirrt. Du hast nicht den Predigtext vorgelesen, es war die Schriftlesung. Aber natürlich war es eine Steilvorlage für unser Thema heute, gegen die Gottvergessenheit. Wie kann man sich das vorstellen? 10 Leute werden geheilt und nur einer kommt zurück. Skandalgeschichte. Gottvergessenheit. Gottvergessenheit, damals bei Jesus, gibt's, glaube ich, auch heute irgendwie. Ich war vor einigen Jahren auf einer Studienreise in Thessaloniki. Dort gab's bis zum Dritten Reich die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels. Die wurden dann natürlich alle deportiert und umgebracht durch die Nazis. Und wir waren zu Gast in einem Sabbat, in einem Gottesdienst zum Beginn des Sabbats in dieser Gemeinde, die übrig geblieben ist. Natürlich eine kleine Gemeinde nur noch. Hinterher hat uns der Rabbi zum Abendessen eingeladen und hat gejammert. Nicht über den Holocaust. Er hat gejammert über den Wohlstand und über die moderne Welt. Er hat gesagt, schlimmeren Schaden als der Holocaust hat der Wohlstand und die moderne Welt angerichtet. Meine Leute sind entfremdet von ihrem Glauben. Sie haben ihren Glauben vergessen. Und ich muss sie jetzt in unsere Synagoge einladen, um ihnen wieder beizubringen, wie man den Sabbat eigentlich richtig feiert. 1989. Einige von euch waren ja schon auf der Welt, erinnern sich vielleicht daran, die Wende. Wisst ihr, wo sie begann? In vollen Kirchen, mit Friedensgebeten. Ohne Kirche kein Mauerfall. Und es gab große Hoffnungen, dass nach der Wende, wenn dann das Unterdrückungssystem des Sozialismus weg ist, dass dann alles gut wird und die Leute massenhaft in die Kirche eintreten. Aber es ist nicht so gekommen. Es gibt ganze Landstriche im Osten, wo die Kirchenmitgliedschaft unter 5% der Bevölkerung liegt. Bei uns im Südwesten ist natürlich alles, auch das, noch viel besser. Bei uns gehören immer noch knapp ein Drittel der Bevölkerung zur evangelischen Kirche, ein bisschen mehr noch zur katholischen Kirche. Aber wenn man sonntags in die Kirchen schaut und wenn man in die Statistiken schaut, dann sieht man auch die andere Seite. An einem normalen Sonntag kommen nur 3-4% der Evangelischen zum Gottesdienst. Viele besuchen Gottesdienste nur noch zu Familienfesten und zu Feiertagen. Ein Glück, dass es diese Anlässe noch gibt. Und es gibt Oberkirchenräte, die sagen, wenn heute jemand 6-mal im Jahr in die Kirche geht, dann ist er doch eigentlich schon einer der Hochverbundenen. Habe ich nicht nur einmal gehört. Gottvergessenheit. Es gibt viele Gründe dafür, nicht zur Kirche zu gehen. Misstrauen gegenüber der Institution, ein antiquiertes Image, die altertümliche Weltfremdheit von Kirchen, Skandale, die es wirklich gegeben hat, negative Vorerfahrungen mit kirchlichen Würdenträger und alles mögliche andere. Aber ich glaube, für Gottvergessenheit gibt's auch noch einen ganz anderen Grund. Und der heißt Wohlergehen. Wohlstand, Sicherheit, beschäftigt sein, gute Unterhaltung. Wir können heute ganz gut für uns sorgen. Wir kommen ganz gut klar mit dem Leben und für die Probleme, die wir haben, gibt's Ärzte und Therapeuten und Coaches und was weiß ich. Wir haben viel zu tun, sind eigentlich immer irgendwie beschäftigt. Wir haben auch schöne Beschäftigungen und können uns schöne Stunden bereiten. Wir brauchen nicht Gott nahe zu sein, um glücklich zu sein. Wo bitteschön gibt's da noch einen Grund überhaupt, zu beten oder in die Kirche zu gehen? Wir sind noch nicht mehr auf Gott angewiesen. Auch ohne ihn fällt uns eigentlich ganz wenig vielleicht, vielleicht gar nichts. Nur in Krisenzeiten, da sieht's irgendwie innerlich so ein bisschen anders aus. Da wird die Frage wach, wenn ich nicht mehr weiter weiß und nicht mehr weiter kann, wer kann mir helfen? Und hilft ein Gebet. Der Predigtext, liebe Irmtraut, der jetzt bald noch kommt, für diesen Sonntag, der führt uns in ein Buch der Bibel, das sich eigentlich ganz mit diesem Thema Gottvergessenheit beschäftigt. Der Predigtext führt uns an das Ende der Wüstenwanderung vom Volk Israel. 40 Jahre waren sie in der Wüste unterwegs, als Nomaden, immer im Aufbruch, von niemandem wirklich gern gesehen, eher Eindringling wie Gast, Leben im Zelt, im Provisorium, Kämpfe immer wieder, Hitze, Unsicherheit, Einöde, kein Zuckerschlecken war das 40 Jahre lang. Aber irgendwie auf der anderen Seite, Gott war irgendwie fast allgegenwärtig. Wenn wir heute Geschichten lesen, hören sie sich für uns an wie Märchen. Gottes Gegenwart mitten in seinem Volk, Wolkensäule am Tag, Feuersäule in der Nacht. Dann mitten im Lager dieser mobile Tempel und da drin die Bundeslade und da drin die 10 Gebote, die Gott in der Wüste am Berg Horeb gegeben hat. Und dann das berühmt gewordene Manna, Essen, das vom Himmel fällt. Vielleicht kein opulentes Festmahl, aber eben das, was man gebraucht hat, um zu überleben. Diese Zeit geht jetzt zu Ende. Endlich standen sie alle am Jordan und konnten rüberschauen in das versprochene Land. Und die ersten Stämme haben schon ihre Gebiete zugeteilt bekommen und eingenommen auf der Ostseite des Jordans, von diesem Land, in dem angeblich Milch und Honig fließt. Endlich Umstieg vom Zelt ins Haus. Statt Manna aufsammeln, einen Garten anlegen, säen und ernten. Endlich nicht mehr nur der rechtlose Ausländer sein, sondern Landbesitzer. Endlich war man nicht mehr auf das tägliche Versorgtwerden durch Gott angewiesen, auf seinen ständigen Segen. Endlich konnte man selber seines Glückes Schmied werden. In dieser Umbruchssituation zwischen Wüstenwanderung und Reingehen in das sogenannte gelobte Land wurde das 5. Buch Mose geschrieben. Es berichtet davon, wie Mose sein Volk um sich herum versammelt, weil er wohl ahnt, dass es die Gefahr der Gottvergessenheit gibt in dieser Situation und wie er ihnen einschärft, dass sie Gott nicht vergessen sollen. In 5. Mose 8, liebe Irmtraut, steht auch nicht unser Predigttext, aber ich lese es trotzdem. Mose sagt, der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Das Gestein des Landes enthält Eisen und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern. Dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Mose sieht die Gefahr vom Wohlergehen, von Wohlstand und Sicherheit. Es ist die Gefahr, Gott zu vergessen. Es ist die Gefahr zu meinen, wir kommen ohne ihn ganz klar. Aber das ist vermessen und arrogant. Wir sind und bleiben eigentlich immer angewiesen auf diese Welt, die Gott geschaffen hat, wie wir glauben, und all die guten Dinge, die er da eingebaut hat. Alles, was die Forschung entdecken kann, alle Geheimnisse, die sie enttarnen kann, fußen auf dem, was jemand gemacht hat, das kein Mensch machen kann. Entdeckungen der Schöpfung Gottes. Alles, was wir tun und benutzen, können und was uns hilft und was uns Lebensgrundlage gibt, haben wir uns selber nicht gemacht. Gott hat es gemacht. Und in allem, was wir tun, greifen wir auf das zurück, bei dem Gott die Urheberschaft hat. Deshalb, und weil Gott das Volk diese 40 Jahre durch die Wüste geleitet hat, soll das Volk nie vergessen, wer sie in das versprochene Land gebracht hat. Dankbarkeit ist angemessen. Loyalität gegenüber diesem Gott sollte selbstverständlich sein. Und wir alle sollten auch nie vergessen, wer unsere Erde geschaffen hat, wer hinter den Geheimnissen unseres Lebens steht. Dankbarkeit und Loyalität Gott gegenüber sollte für uns selbstverständliche Verpflichtung sein. Im Judentum war das Gottesverhältnis ganz stark bestimmt durch so eine Art Vertragsverhältnis. Gott stellt sich dauerhaft auf die Seite Israels und das Volk ist dafür im Gegenzug verpflichtet, loyal gegenüber Gott und seinen Vorstellungen von dem, wie man leben soll, zu leben. Deswegen verliest Mose in dieser Situation die 10 Gebote nochmal und 613 Geh- und Verbote. Ihr könnt sie alle mal nachlesen im Alten Testament in den 5 Büchern Mose. Oder ihr könnt euch damit begnügen, dass ihr jetzt gleich im Predigtext hört, was die Zusammenfassung und das Ziel dieser ganzen Gebote ist. Der Predigtext von heute aus 5. Mose 6. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Wer von euch kennt diesen Text? Ja, zweite Zeile, glaube ich, ist es. Die kann man schon kennen, ne? Warum kennen wir eigentlich die zweite Zeile und den unteren Teil kennen wir nicht? Die zweite Zeile, den zweiten Satz kennen wir deswegen, weil der nicht nur an dieser Stelle steht. Ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all eurer Kraft. Davon hat auch Jesus geredet. In Lukas 10, Vers 27 ist dieser Satz zitiert durch Jesus. In Matthäus 22, Vers 37 zitiert er diesen Satz. Jesus hat damit unterstrichen, das ist das Zentrale für euer Leben. Darum geht's. Das ist die Bestimmung eures Lebens. Darum geht's auch für euch als meine Jünger. Darum geht's für euch als Christen. Ihr sollt Gott nicht vergessen. Ihr sollt Gott lieben, mit Haut und Haaren, mit Herz, Seele und mit all eurer Lebenskraft, auch mit euren Händen und mit eurem Verstand. Ihr sollt ihn lieben in der Art, wie ihr lebt, mit eurem Lebensstil, indem ihr für eure Mitmenschen da seid, indem ihr die berühmte Nächstenliebe zu eurem Lebensstil macht. Gott will euch als Gegenüber haben, zum Gegenüber, das mit ihm kommuniziert, das auf ihn hört, ihm gehorcht, ihm antwortet, seine Aufmerksamkeit ihm widmet und mit ihm durchs Leben geht. Das sollen auch wir nicht vergessen, diese Bestimmung von jedem menschlichen Leben. Aber wo hat's eigentlich seinen Platz? Bei all unseren Terminen, Aufgaben und Themen, die uns beschäftigen. Ich meine, morgen geht wieder die Schule los, früh aufstehen, die Kinder wecken, zur Schule bringen und nachmittags zum Arzt oder zum Sportclub oder was weiß ich wohin. Und jetzt in den Ferien, ich meine, grillen, Fußball gucken, wegfahren, Leute besuchen. Wir haben eigentlich immer keine Zeit. Wo bleibt eigentlich der Glaube an Gott in unserer Gesellschaft, wenn es uns gut geht? Wenn Wohlstand, Sicherheit und Zeitgeist uns auch sagen, braucht ihr doch gar nicht das mit dem Glauben, dieser Aufwand, den ihr da betreibt, unnötig. Der Mose gibt seinen Leuten einige Tipps, was sie tun können, um in ihrem Leben und in ihrer Gesellschaft den Glaube an Gott zu verankern. Das erste, bewahrt die Worte im Herzen, sagt der Mose. Behaltet euch Zeit und Aufmerksamkeit für Gottes Willen. Plant Zeiten mit Gott ein, so wie ihr Zeiten fürs Grillen und für Fußball einplant. Am Sonntag und im Alltag. Verankert Gott in eurem Wochenplan. Das zweite, prägt sie euren Kindern ein, diese Worte von Gott. Eine Aufforderung an die Eltern, an Erzieher, an Lehrer. Redet über den Glauben, gebt ihn weiter an die nächste Generation. Zeigt die Schätze, die da drin liegen, euren Kindern. Lasst sie teilnehmen an eurem Glauben, versteckt euren Glauben nicht vor ihnen. Schleppt sie mit in die Kirche und erzählt ihnen von Gott. Das dritte, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Macht bitte aus eurem Glauben keine Privatsache und erst recht keine Geheimsache. Lasst diesen Glauben öffentlich sein. Stellt euch öffentlich dazu. Redet darüber. Bringt ihn offensiv in die gesellschaftliche Diskussion ein über Werte und wie man leben soll. Kleiner Nachsatz, das mit dem redet immer und überall von Gott bitte nicht allzu wörtlich nehmen und auch keinen Eigendruck produzieren daraus. Redet nicht so von eurem Glauben, dass ihr nur Stirnrunzeln erntet oder nervt. Ich glaube, das Reden vom Glauben braucht nicht nur den Mut, was zu sagen, sondern es braucht ganz viel Wertschätzung und Feingefühl und Verständnis, gerade für die Menschen, für die das alles ganz fremd ist. Jetzt wird's nochmal befremdlicher. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn, ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Wäre das auch ein Tipp für uns? Ich weiß nicht so recht. Da wird's schwieriger jetzt zum Übertragen. Aber ich kann euch sagen, in der jüdischen Tradition wurde das ziemlich ernst genommen. Bitte mal um das erste Bild. Ja, und mach mal die anderen auch dazu. Okay. Fangen wir mal oben links an. Was seht ihr da? Ihr seht dort eine Mesusa. Eine kleine Kapsel, vielleicht so groß, die an jeder jüdischen Haustür am Pfosten angebracht ist. Die haben das ernst genommen. Schreibt euch diese, ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüre, Türen und Stadttore. Wahrscheinlich waren die Türwandungen irgendwann mal zu wertvoll, dass man da einfach drin rumkritzelt. Und dann wurden hier kleine Schriftrollen gefertigt und die hat man in so eine Kapsel reingemacht und an die Tür gehängt. Dann das drunter, was ihr da sehen könnt. Der Mann mit diesen Gebetsriemen. Und man sieht es jetzt leider nicht richtig, mit einer Kapsel hier auf dem Unterarm und einer Kapsel oben an der Stirn. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, was das für ein Zauber sein soll beim Gebet der Juden. Schreibt euch das zur Erinnerung auf ein Band, bindet es um die Hand und um die Stirn. In diesen Kapseln sind kleine Auszüge aus den 5 Büchern Mose drin. Auch die 10 Gebote, auch unsere Bibelstelle von hier. Und dann als letztes der Gebetsschal, der hier jetzt im Text keine große Erwähnung findet, mit seinen vielen Zipfeln, der erinnert an die 613 Gebote und Verbote, die es im Judentum zu beachten gibt. Im Judentum gibt es ganz viel Äußerlichkeiten, Rituale, die man einhält. Warum? Um Gott im Alltag im Blick zu behalten. Zum Beispiel gibt's wenigstens bei frommen Juden, Gebetszeiten. 3 Mal am Tag im Alltag wird gebetet. Am Sabbat sogar 4 Mal. Also eine Welt, die ganz stark Glaube und Gebet ritualisiert hat. Hilfreiche Rituale für den, der es mag vielleicht. Kann man wegmachen, glaube ich, die Folie. Ja, über solche Rituale und Gewohnheiten kann man unterschiedlicher Meinung sein. Bedeutet es wirklich was, wenn man ein Tischgebet spricht? Ist das so eine Gewohnheit bei uns? Oder wenn man ein Kreuz an der Wand hat oder irgendeinen Bibelvers auf dem Schreibtisch? Ich habe so einen auf dem Schreibtisch, aber ehrlich gesagt, ich könnte euch nicht sagen, was da steht, weil irgendwie wird es zur Gewohnheit und dann nimmt man es gar nicht mehr wahr. Oder stimmt es? Man nimmt es nicht mehr oft wahr. Aber andere nehmen es wahr, dass es da steht. Und manchmal nehme ich es auch wahr. Und es ist wie so ein kleiner Altar auf dem Schreibtisch. Und deswegen bleibt es auch stehen, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was da im Moment gerade steht. Ich glaube, es gibt viele wichtige Dinge, die wir nur deswegen tun, weil sie ritualisiert sind. Eins davon ist Zähneputzen. Ich habe einen genauen Ablauf, wie das morgens abläuft. Und da ist irgendwo Zähneputzen mit eingetaktet. Im Urlaub kommt mein Takt durcheinander und da fällt manchmal das Zähneputzen aus. Und hinterher merke ich es dann. Mist, hast vergessen. Also das Ritual hilft manchmal. Und mein Zahnarzt sagt, es sei sogar ein gutes Ritual. Ja, es gibt also gute Rituale, über die wir vielleicht gar nicht mehr so viel nachdenken und die trotzdem eine große und wichtige Bedeutung für unser Leben haben. Was können wir an Ritualen entwickeln, um den Glaube an Gott nicht nur am Sonntagmorgen zu erleben, sondern in unserem Alltag irgendwie zu verankern? Brauchen wir vielleicht einen bestimmten Ort, an dem wir uns zum Beten zurückziehen, irgendeinen Winkel im Wohnzimmer? Eine Kerze, die wir nur für diesen Zweck anzünden? Eine bestimmte Zeit, die wir uns auswählen? Ist für uns eine Gewohnheit, an einem bestimmten Stelle des Tagesablaufs das Losungsheft zu lesen, 2 kleine Bibeltexte in Gebete zu? Haben wir Gebete, Bibelworte, die wir auswendig können und einfach so beten können? Ich glaube, dass solche Sachen uns durchaus helfen können, unseren Glauben im Alltag präsent zu halten und gegen die Gottvergessenheit unserer Zeit, unserer Gesellschaft, unseres vollen Lebens irgendwie anzukämpfen. Verhaltenspsychologen behaupten, wir bräuchten für Gewohnheiten in der Regel 21 Tage, um sie einzuüben. 21 Tage Anstrengung, danach wird es selbstverständlich und läuft automatisch. Also 3 Wochen müsstet ihr investieren. Wenn ihr irgendwie jetzt eine Idee hättet, das würde mir gut tun als Gewohnheit. 3 Wochen und danach flutscht's. Also ihr könnt's ja mal zum Beispiel mit Zähne putzen, immer morgens oder so. Mal probieren, nach 3 Wochen läuft es wie geschmiert. Überlegt mal, was für euch vielleicht ein richtiges Ritual, eine gute Gewohnheit werden könnte. Bei diesen Ritualen geht's übrigens nicht um Pflichterfüllung. Zähne putzt man nicht, weil der Zahnarzt das verlangt und Bibel liest man nicht, weil Gott das verlangt. Aber es könnte uns selber gut tun. Es könnte was bedeuten für unseren Tagesablauf, für unser Selbstverständnis, für unseren Lebensstil, für unser Denken und Empfinden. Wenn wir immer wieder und oft in Kontakt mit Gott sind, dann prägt es uns in guter Weise. Es könnte sein, dass sogar unsere Mitmenschen irgendwas davon merken, im positiven Sinn. Erzähl mal gerade spontane Geschichte, die mir da gerade einfällt. Ich habe vor ein paar Wochen jemanden besucht, der früher hier in der Gemeinde war und Freiburg verlassen musste, weil er sich mit seiner Chefin überworfen hat. War ein ganz schwieriges Verhältnis. Und dann haben wir so geredet und dann fiel der Name von der Chefin und er sagt, ja, die ist auch bei uns in der Gemeinde. Jetzt. Vielleicht war da was. Diese Frau, diese Chefin ist in einer Krisensituation in unserer Gemeinde gelandet. Vielleicht färbt mehr ab, wie wir denken, von unserem Glauben. Ich glaube, dass diese Spiritualität, diese Zeit mit Gott nicht so ein Selbstzweck ist und nur was mit Frömmigkeit zu tun hat, sondern ich glaube, dass es gesund und sinnvoll ist, dass es uns hilft, unseren Mitmenschen gerecht zu werden, dass es uns hilft, verantwortlich in unserer Welt zu leben, mit unserer Schöpfung umzugehen. Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller Kraft heißt nicht nur Bibel lesen, zur Kirche gehen, sondern es hat was mit unserem ganzen Leben zu tun und soll unser ganzes Leben bestimmen und befruchten. Ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit eurem ganzen Leben und eurer Kraft. Das ist unsere Bestimmung, vergesst es nicht. Und vielleicht könnt ihr auch so ein Commitment treffen, so wie die Juden damals am Rand von diesem gelobten Land, dass sie sagen, ja, das wollen wir. Wir singen jetzt gleich ein Lied mit, glaube ich, 4 Versen. Und wenn ihr da mal genau reinguckt, dann ist da auch so ein Commitment drin. Was ich will, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte, dem Gott, der alle Wunder tut, dem Gott, der mein Gemüte mit seinem reichen Trost erfüllt, dem Gott, der allen Jammer stillt. Gebt unserem Gott die Ehre. Das ist ein Entschluss, für den man sich auch entscheidet. Und dann geht's hinterher weiter. Ich will dich all mein Leben lang, o Gott, von nun an ehren. Man soll Gott deinen Lobgesang an allen Orten hören. Da sind wir ganz nah bei unserem Predigtext. Herzliche Einladung, dieses Lied als Gebet mitzusingen, auch wenn es ein altes Kirchenlied ist.